Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Gleichberechtigung in der Schweiz. Knapp 30 Jahre nach dem ersten landesweiten Frauenstreiktag demonstrieren Schweizerinnen heute wieder für gleiche Löhne und mehr. Kriegsverbrechen im Kosovo. Dank eines neuen Sondergerichts schöpfen Opfer und Angehörige wieder Hoffnung auf Aufklärung. Und außerdem die Themen der anderen. Wir blicken auf die Berichterstattung im europäischen Ausland, unter anderem zur 5G-Technik. Wenn Frau will, steht alles still. Solche und andere Slogans standen auf Plakaten beim Frauenstreiktag in der Schweiz am 14. Juni 1991. Damals demonstrierten Hunderttausende Frauen gegen Geschlechterdiskriminierung. Insbesondere die Lohnungleichheit prangerten die Demonstrantinnen an. Und ihr Protest blieb nicht ohne Folgen. 5 Jahre später wurde in der Schweiz ein Gesetz über die Gleichstellung von Frauen und Männern eingeführt. Allerdings ist beim Thema Gleichberechtigung noch längst nicht alles getan. Deshalb streiken die Frauen in der Schweiz heute, genau 28 Jahre später, wieder. Und wieder demonstrieren sie für Lohngleichheit. Aber nicht nur. Denn auch abgesehen von der Bezahlung gibt es immer noch wesentliche strukturelle Unterschiede, berichtet Kirstin Hausen.
Ich streike, weil Frauen weltweit immer noch von Ungerechtigkeit und Ausbeutung betroffen sind.
Ich streike, weil Frauen weltweit von Unterdrückung und Ausbeutung betroffen sind, erklärt diese junge Schweizerin. Aber es geht ihr, wie den meisten Teilnehmerinnen im landesweiten Streik heute, nicht nur um internationale Solidarität, sondern vor allem um die Probleme im eigenen Land.
Auch in der Schweiz gibt es nach wie vor riesen strukturelle Ungleichheiten. Frauen verdienen massiv weniger und für das müssen wir auch hier streiken.
Haus- und Sorgearbeit gesellschaftlich fast nicht anerkannt wird und es extrem wichtige Arbeit ist, die vor allem Frauen leisten.
Haus- und Pflegearbeit ist gesellschaftlich kaum anerkannt und wird vor allem von Frauen geleistet, ergänzt eine dreifache Mutter, die sich auch noch um ihren nach einem Schlaganfall schwerstbehinderten Schwiegervater kümmert. Das Geld bringt ihr Mann nach Hause, wie in vielen Familien mit kleinen Kindern. Die staatliche Unterstützung für die Kinderbetreuung ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Die Schweiz hat kein einheitliches Sozialsystem. Kantone wie Uri oder Appenzell sind wirtschaftlich stark von der Landwirtschaft geprägt. Die Höfe gehören oft den Männern, obwohl die Frauen zu 100% im Betrieb mitarbeiten. Das Risiko, bei einer Scheidung in die Armut abzurutschen, ist daher für Bäuerinnen besonders hoch, kritisiert Cornelia Fohrer vom Frauennetzwerk Ostschweiz.
Dann geht die Frau wirklich und hat nichts. Einfach nichts, für die ganzen Jahre einfach nichts. Es gibt natürlich Rechtsgrundlagen, wo sie trotzdem ein bisschen besser gestellt ist als vor Jahren. Die AHV zum Beispiel ist die Sozialversicherung, da ist jetzt anders geregelt. Also er muss seinen Anteil von seinen Einzahlungen gehört ihr. Das ist jetzt so. Aber was das Geld im Hof betrifft, nein. Sie hat keine, eigentlich geht sie mit nichts.
50-50 für eine gerechte Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau lautet eine der Forderungen, die sich die Schweizerinnen heute bei den landesweiten Demonstrationen auf die Fahne schreiben. Der 14. Juni ist ein symbolträchtiger Tag. Vor genau 28 Jahren, am 14. Juni 1991, gab es schon einmal einen landesweiten Frauenstreiktag in der Schweiz mit Hunderttausenden Teilnehmerinnen. Seit 1995 gibt es in der Schweiz ein Bundesgesetz zur Gleichstellung von Mann und Frau. Im italienischsprachigen Tessin komme das besonders oft zur Anwendung, vor allem im Arbeitsrecht, erklärt der Rechtsanwalt Marco Amati aus Lugano.
Das bedeutet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familiären Situation oder bei Arbeitnehmerinnen auf eine Schwangerschaft.
Damit steht die Lohngleichheit zwar im Gesetz, aber im Alltag sieht das noch immer anders aus. Frauen verdienen in der Schweiz im Schnitt 20% weniger als Männer bei gleicher Arbeit. Im Dezember vergangenen Jahres einigten sich Bundes- und Ständerat, die beiden Kammern des Parlaments, nach hitzigen Debatten schließlich darauf, Unternehmen mit mindestens 100 Arbeitnehmenden zu Lohnanalysen durch unabhängige Stellen zu verpflichten und über die Ergebnisse zu informieren. Zahlt ein Unternehmen nachweislich gleiche Löhne, wird es von weiteren Analysen befreit. Mehr als 100 Angestellte haben jedoch nur 1% aller schweizerischen Unternehmen. 99% der Betriebe bleiben also weiterhin von Lohnanalysen befreit. Als Armutszeugnis bezeichnen die Frauenverbände deshalb diesen Beschluss. Und auch die Entscheidung der Parlamentarier, den gesetzlichen Anspruch auf Vaterschaftsurlaub nicht zu erhöhen, sondern bei genau einem Tag zu belassen, macht viele wütend. Deshalb protestieren die Schweizerinnen heute auf der Straße beim landesweiten Frauenstreik.
Zum heutigen Frauenstreiktag in der Schweiz berichtete Kirstin Hausen über die Forderungen von Frauen nach gleichen Löhnen und einer Wertschätzung ihrer Arbeit. In einer gestern veröffentlichten UNICEF-Studie zum Thema Familienfreundlichkeit landete die Schweiz übrigens auf dem letzten Platz von 31 europäischen Staaten. Die Autoren der Studie hatten unter anderem das Angebot an bezahltem Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub berücksichtigt.
Themen der anderen.
Wie jeden Freitag schauen wir auf Themen, die die Berichterstattung in anderen europäischen Ländern prägen. Mein Kollege Marco Bertolaso aus der Nachrichtenredaktion hat die Auswahl heute zusammengestellt. Als erstes blicken wir Richtung Osteuropa. Denn dort sind die demografischen Folgen des Mauerfalls vor rund 30 Jahren massiv.
Und darauf haben in dieser Woche Forscher der Universität Warschau hingewiesen. In den 11 postkommunistischen EU-Mitgliedsländern ist die Bevölkerung seit 1989 um 7% gesunken. Der Rest der Europäischen Union verzeichnet hingegen ein Wachstum von 13%. Die Studie macht auch noch eine zweite starke Veränderung deutlich. Vor dem Fall der Berliner Mauer hatten die europäischen Länder im damaligen Ostblock deutlich jüngere Gesellschaften als im Westen. Nun aber verzeichnen sie einen starken Alterungsprozess. Die Forscher begründen das mit der Abwanderung junger Leute, aber auch mit einer niedrigeren Geburtenrate.
In Spanien wird der Technologiekonzern Huawei, der von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt worden ist, eine wichtige Rolle beim Ausbau des 5G-Mobilfunks spielen.
Vodafone España will das neue und besonders schnelle Netz morgen in 15 Städten des Landes in Betrieb nehmen. Neben Huawei wird auch das schwedische Unternehmen Ericsson Hardware für das Datennetz zur Verfügung stellen. Der chinesische Konzern ist der zweitgrößte Smartphone-Anbieter der Welt, aber auch ein wichtiger Ausrüster von Mobilfunknetzen. Die USA befürchten, Huawei könnte Datenspionage für die Regierung in Peking betreiben. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Washington macht aber Druck auf andere Länder, keine Huawei-Technik beim 5G-Ausbau zu verwenden.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in dieser Woche 10 Holocaust-Überlebende aus Litauen empfangen.
Nach dem Treffen mit den 8 Frauen und 2 Männern betonte Steinmeier, in Deutschland würden Buchenwald oder Auschwitz mit den nationalsozialistischen Verbrechen in Verbindung gebracht. Doch auch an vielen anderen Orten hätten Massaker stattgefunden, so im litauischen Paneriai, auch als Punari bekannt. In dem Dorf bei Vilnius wurden mehrere 10.000 Menschen ermordet, viele von ihnen Juden. Steinmeier forderte, Orte wie Punari müssten mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken.
Die Internationale Organisation für Migration, IOM, will ein albanisch-serbisches Online-Wörterbuch aufbauen.
Das Projekt wurde in dieser Woche mit Unterstützung der britischen Botschaft in Pristina gestartet und soll dem Miteinander der Volksgruppen im Kosovo dienen. Dort sind Albanisch und Serbisch die beiden offiziellen Sprachen. Die IOM erklärte, die Sprachbarriere teile das Land und sei ein Hindernis für das gesellschaftliche Leben, aber auch für die Verwaltung. Das Online-Wörterbuch soll im September auf ungefähr 20.000 Wörter angewachsen sein. Kostenfreie Sprachkurse in mehreren Städten des Kosovos begleiten das Projekt.
Vielen Dank an Marco Bertolaso aus unserer Nachrichtenredaktion. Das waren die Themen der anderen. Vor rund 20 Jahren endete der Krieg im Kosovo. Die Kriegsverbrechen sind aber noch lange nicht alle aufgeklärt. Sie wurden sowohl von der serbischen als auch von der albanischen Seite verübt. Die kosovo-albanische Guerilla-Armee UÇK soll während und nach dem Krieg vor allem Serben und Roma, aber auch sogenannte albanische Kollaborateure, entführt, gefoltert und ermordet haben. Um diesen Vorwürfen nachzugehen, wurde ein neues Sondergericht in Den Haag eingerichtet. Das lässt Opfer und Angehörige auf späte Gerechtigkeit hoffen. Eine Reportage von Dirk Auer.
Auf dem Hof von Fetahudi bei Malischewo, eine Gemeinde gut eine Autostunde von der Hauptstadt Pristina entfernt. Der Bruder ist gekommen, ein Cousin, ein paar Kinder springen herum. Gleich kommt das Mittagessen auf den Tisch. Doch zur Begrüßung gibt es erst einmal hausgemachten Rakia, einen Pflaumenschnaps. Wir sind moderne Muslime, sagen die Gastgeber schmunzelnd. An der Wand hängen Bilder von Ibrahim Rugova, dem 2006 verstorbenen Präsidenten des Kosovo, der für den gewaltfreien Kampf der Kosovo-Albaner gegen das Regime von Slobodan Milosevic stand. Fetahudi ist ein Anhänger der ersten Stunde. Er blieb es auch, als es während des Kriegs zu Rivalitätskämpfen mit der neu gegründeten Untergrundarmee UÇK kam. Und auch nach dem Krieg, als es darum ging, wer die Macht im Kosovo übernimmt. Im Oktober des Jahres 2000 fanden die ersten Kommunalwahlen statt. Fetahudi wurde für die LDK, die Partei Rugovas, in den Stadtrat von Malischewo gewählt.
Ich war einer der Kandidaten mit den meisten Stimmen. Wir kamen an die Regierung, aber es gab immer noch Druck, auch auf mich persönlich. Ich sollte rausgehen aus meiner Partei und mich der PDK anschließen, die aus der UÇK hervorgegangen war. Aber ich blieb fest mit der LDK verbunden. Ich habe immer weitergemacht, bis zum 15. Dezember 2000.
Es war ein Freitag. Fetahudi war auf dem Rückweg von einem Treffen mit Parteichef Ibrahim Rugova.
Wir waren zu dritt, ich saß hinten. Und dann, es war 14.35 Uhr, da war ein schnell heranfahrendes Auto, ein Opel Astra, rot mit getöntem Glas. Und als es näher kam, fielen Schüsse. Meine beiden Kollegen sind sofort raus aus unserem Auto. Ich wollte hinterher, aber ich konnte mich nicht bewegen.
13 Kugeln steckten in Fetahudis Körper. Er hat überlebt, doch seit diesem Attentat sitzt er im Rollstuhl. Ich weiß, wer die Leute waren, die auf mich geschossen haben, sagt Fetahudi mit fester Stimme, während die Kinder das Essen herbeitragen. Eine Suppe, Rührei, Brot, eine kräftige Wurst, eingelegte Paprika und ein weicher Schafskäse. Alles hausgemacht.
Ich habe sie genau gesehen, den Fahrer und den Typ mit dem Gewehr. Uns wurde dann gesagt, dass sie auf der Flucht einen Unfall hatten und dass alle drei tot sind.
Fetahudi aber glaubt,
das war alles nur inszeniert, um die Spuren zu verwischen. Angeblich gab es einen Zusammenstoß mit einem LKW, aber der LKW ist verschwunden und den Fahrer gab es auch nicht.
Aber wer steckte hinter dem Attentat? Schick, sagt Vetter Hudi ohne zu zögern, der umstrittene Geheimdienst, der schon während des Kriegs von der UCK aufgebaut wurde. Der Chef von Schick war damals Katri Veseli. Heute ist er Parlamentspräsident. Das Attentat auf Vetter Hudi war zu dieser Zeit kein Einzelfall. Rund 100 LDK-Aktivisten und Politiker oder Unterstützer sollen in der unmittelbaren Nachkriegszeit entführt, ermordet oder bei Überfällen verwundet worden sein. Belangt wurde dafür fast niemand. Die ehemaligen UCK-Kämpfer wiederum stehen heute an der Spitze von Staat und Gesellschaft.
Jedes Mal, wenn wir den Fernseher anmachen, sehen wir sie, die Leute, die diese Verbrechen begangen haben. Sie sind überall, in der Regierung, im Parlament, bei der Polizei. Und sie haben nicht aufgehört mit ihren kriminellen Aktivitäten.
Zweimal wurde Vetter Hudi von internationalen Ermittlern der UN und der EU verhört. Aber im Kosovo Recht zu sprechen, das ist selbst für internationale Richter schwierig. Zeugen werden eingeschüchtert oder sogar umgebracht. Nach dem Essen wird starker Tee in kleinen Gläsern serviert. Nachdenklich rührt Vetter Hudi den Zucker um. Seit einiger Zeit hat er wieder neue Hoffnung.
Nach dem Versagen der kosovarischen Justiz, nach dem Versagen der UN-Mission UNMIG, nach dem Versagen der EU-Mission Eulex, unsere letzte Hoffnung ist nun das neue Sondergericht in Den Haag für die Aufarbeitung der UCK-Kriegsverbrechen.
Aber auch das neue Gericht dürfte mit denselben Problemen zu kämpfen haben, dass Zeugen aus Angst nicht aussagen wollen. Nein, erwidert Vetter Hudi, diesmal wird es anders laufen.
Das Gericht wird Kosovo von dieser kriminellen Klasse befreien. Früher hatten die Zeugen Angst. Sie sagten selbst gegenüber UNMIG oder Eulex nichts, weil die UCK-Kommandeure stärker waren. Aber das neue Sondergericht können sie nicht beeinflussen. Diese Leute werden das hinkriegen. Ich glaube fest daran.
Seine Verwandten helfen Vetter Hudi in den Rollstuhl. Niemand weiß, ob und wenn ja, welche ehemaligen UCK-Führer Kosovo tatsächlich bald in Handschellen verlassen werden. Aber Angst haben müssen viele. Draußen vor der Tür, Vetter Hudi sitzt in einem Rollstuhl, schaut über den Hof, dann auf die dahinterliegenden Berge. Es gibt keine Hoffnung, dass er jemals wieder wird laufen können, aber Kosovo, sein Land, das brauche nun noch einmal eine letzte Katharsis.
Wir alle müssen befreit werden von diesem kriminellen Netzwerk, damit wir endlich vorwärts gehen können.
Und Vetter Hudi wird vor Gericht aussagen, wenn man ihn fragt. Natürlich, sagt er. Trotz Einschüchterungen und Drohungen, denen er nach wie vor ausgesetzt ist.
Ein Beitrag von Dirk Auer. Die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in den Balkanstaaten geht zwar weiter, gestaltet sich aber schwierig. Das liegt auch daran, dass Verurteilte in großen Teilen der Bevölkerung wie Helden verehrt werden und das Leid der Opfer ausgeblendet wird. Wie Justiz, aber auch gesellschaftliche Initiativen dafür sorgen, dass die Wahrheit nicht in Vergessenheit gerät. Das hören Sie morgen ausführlich ab 11.05 Uhr in der Sendung Gesichter Europas mit dem Thema Verklärte Helden, verurteilte Mörder, der Balkan und die Kriegsverbrechen. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Tag für Tag und meiner Kollegin Susanne Fritz. Eines der Themen dort sind sogenannte Christfluencer. Menschen, die auf YouTube und in anderen sozialen Medien über ihre religiösen Überzeugungen sprechen und für ein bibeltreues Leben werben. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und einen guten Start in den Tag.